Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Barbara Schmidt-Matern zu später Stunde im Studio. Einen schönen guten Abend. Es gärt in der Ampel. Im Ringen um den nächsten Bundeshaushalt wird der Ton schärfer und der Druck steigt, bis Mitte nächster Woche eine Einigung zu finden. Sparen oder investieren, Schuldenbremse lockern oder nicht. Auch vom Kanzler gab es darauf heute keine verbindlichen Antworten.
Ich will dem Ergebnis unserer laufenden Verhandlungen zum Haushalt 2025 nicht vorgreifen, aber so viel kann ich schon sagen. Zukunftsinvestitionen für unser Land werden auch im nächsten Jahr hohe Priorität haben.
Olaf Scholz beim Tag der Industrie heute in Berlin. Mehr zur Haushaltspolitik im Laufe dieser Sendung. Wir berichten außerdem über einen neuen Anlauf im Deutschen Bundestag, die Zahl der Organspenden zu erhöhen und die Kontroverse um das Bürgergeld, vulgo früher Hartz IV, für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland beschäftigt uns ebenfalls. Dazu dann auch ein Interview. Der Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius ist eingestellt. Ein Verfahren wegen des Verdachts massiver Steuerhinterziehung. Ein Skandal, bei dem auch der Name Olaf Scholz immer wieder fiel. Der Kanzler und damalige erste Bürgermeister von Hamburg beruft sich allerdings bis heute auf Erinnerungslücken. Gegen 23.45 Uhr hier im Deutschlandfunk alles Neue und Wissenswerte zur Fußball-EM. Ist es staatliche Bevormundung oder ein längst überfälliger Schritt, um Menschenleben zu retten? Die Debatte um die Organspende ist sehr alt, aber alle Versuche, die Spenderzahlen zu erhöhen, sind bisher im Sande verlaufen. Jetzt der nächste Anlauf. Mehrere Bundestagsabgeordnete wollen fraktionsübergreifend eine gesetzliche Widerspruchsregelung durchsetzen. Das heißt, jede und jeder ist künftig Organspenderin, es sei denn, man widerspricht explizit. Das wäre für schwer Kranke eine Zeitenwende im Kleinen, wenn diese Widerspruchsregelung käme. Denn derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Über den neuen Vorstoß berichtet Gudula Geuter.
Vor 4 Jahren war eine ähnliche Regelung im Bundestag gescheitert. Jetzt unternimmt ein Bündnis von Abgeordneten aus mehreren Fraktionen einen neuen Anlauf. Mit der Einführung der sogenannten Widerspruchslösung hoffen sie, dass mehr Menschen in Deutschland für die Organspende in Frage kommen.
Wir haben sehr intensiv diskutiert und wir sind schlicht und ergreifend nicht zufrieden mit den Zahlen, die uns vorliegen.
So begründet Sabine Dittmar, SPD und von Haus aus Ärztin, den neuen Vorstoß und sagt zu diesen Zahlen:
Seit 10 bis 15 Jahren stagnieren sie auf einem wirklich niedrigen Niveau zwischen 870 und 950 Organspender, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, zwischen 8.500 und 9.000 Menschen auf der Warteliste. Wir warten bis zu 10 Jahre auf eine Niere und täglich versterben uns 3 Menschen auf der Warteliste. Auch heute wieder.
Derzeit gilt in Deutschland, für die Organspende kommt nur in Frage, wer dem selbst zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder wessen Angehörige nach dem Tod die Zustimmung erteilen. Gitta Connemann, CDU, erläutert:
Was wir wollen, ist nicht mehr und nicht minder als eine Umkehr des jetzigen Systems. Das heißt, keine aktive Dokumentation der Zustimmung, sondern eine aktive Dokumentation des Widerspruchs.
Dabei soll es nur auf den erklärten Willen des potenziellen Organspenders selbst ankommen und nicht darauf, was die Angehörigen glauben, dass er oder sie gewollt hätte, wie es derzeit ist. Von einer Entlastung der Angehörigen spricht Armin Grau, Abgeordneter der Grünen und Professor für Neurologie.
Es wird ihnen die Last genommen, diesen mutmaßlichen Willen des Verstorbenen zu interpretieren. Das kann man in der Regel einfach nicht, wenn nicht darüber gesprochen worden war vorher in der Familie, im Freundeskreis.
Der FDP-Politiker Christoph Hoffmann hatte sich 2020 noch gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Für seinen Meinungswandel sind auch die Umfragewerte entscheidend. Mehr als 80% der Menschen in Deutschland stehen der Organspende positiv gegenüber. Gut 60% entscheiden sich dafür oder dagegen. Nur gut 40% dokumentieren das auch, sei es im Register, mit einem Organspendeausweis oder einfach mit einem handschriftlichen Zettel im Portemonnaie.
Wir brauchen klare Lösungen und ich glaube, das ist mit der Widerspruchslösung gegeben. Sollte sie im Bundestag scheitern, glaube ich, müssen wir uns nochmal zusammensetzen und vielleicht die andere Variante wählen, einer verpflichtenden Abfrage.
Wie etwa in den USA, wo die Entscheidung auf dem Führerschein vermerkt werde. Wie viele Transplantationen es gibt, hängt nicht nur von der Spendenbereitschaft ab. Maßgeblich sind auch die Strukturen, unter anderem in den Krankenhäusern. Hier habe sich viel verbessert, finden die Abgeordneten. Der Bundestag hatte 2020 außerdem entschieden, dass mehr auf eine Entscheidung gedrängt werden solle. Das sei umgesetzt, referiert Sabine Dittmer.
Die Hausärzte informieren. Wir haben die Änderung der Fahrerlaubnisbehörde, in dem bei den Erste-Hilfe-Kursen für den Fahranfänger auch zwischenzeitlich aufgeklärt werden muss über Organspende. Wir haben die Ausgabe von Organspendeausweisen bei den Einwohnermeldeämtern und wir haben seit März auch das Register im Betrieb.
Während ihr das nicht genügt und übrigens auch 8 Bundesländer nicht, die einen neuen Vorschlag gemacht haben, widersprechen andere. Katrin Helling-Pla, Rechtspolitikerin der FDP, spricht mit Blick auf den Vorstoß der Kollegen von einem massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und von staatlicher Bevormundung. Sie zeigte sich aber gegenüber der dpa offen für mehr Verbindlichkeit oder eine Pflicht zur Entscheidung. Darüber werde der Bundestag diskutieren.
Informationen von Gudel Lagäuter aus Berlin. Alexander Dobrindt hat sich ordentlich Widerspruch eingehandelt mit seiner Kritik am Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine. Der CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag sagt, wer nicht arbeitet, solle in die Ukraine zurückkehren. Die FDP schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ihr Generalsekretär Bijan Dzierzeraj hatte ebenfalls verlangt, Ukrainer aus dem Bürgergeld zu nehmen und sie stattdessen mit dem Asylbewerberleistungsgesetz zu unterstützen. Die hitzige Debatte fasst Volker Fintermer zusammen.
Der Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sorgt für reichlich Widerspruch.
Das finde ich grundsätzlich gespenstisch,
sagt die FDP-Europaabgeordnete Agnes Strack-Zimmermann am Morgen im Deutschlandfunk. Dobrindt hatte in der Welt am Sonntag erklärt, mehr als 2 Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine müsse der Grundsatz gelten, Arbeitsaufnahme in Deutschland oder die Rückkehr in sichere Gebiete in der Westukraine.
Das Tragische daran ist ja, dass letztendlich sich damit die CDU, CSU anfängt, von den ukrainischen Flüchtlingen, von dem Krieg in der Ukraine Stück für Stück langsam zu distanzieren. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja genau das, auf was Putin zielt.
Entgegnet die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth fordert die Union in der Bild-Zeitung auf, sich ehrlich zu machen, wie sie es wirklich mit der Ukraine halten wolle. Nach Angaben des Auswärtigen Amts gibt's derzeit keine wirklich sicheren Orte in dem Land. Die russischen Angriffe richteten sich auch immer wieder gegen die zivile Infrastruktur in der gesamten Ukraine, betonte ein Sprecher. Seit Beginn des Krieges sind mehr als 1 Million Menschen nach Deutschland geflohen. 730.000 davon sind nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zwischen 15 und 65 Jahre alt, also im erwerbsfähigen Alter. Die Beschäftigungsquote ist in den zurückliegenden Monaten deutlich angestiegen, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und liegt inzwischen bei 27%. Und die Höhe der Sozialleistungen scheint dabei kein wirkliches Handicap zu sein.
Die meisten Menschen wollen arbeiten. Und wir beobachten jetzt im europäischen Vergleich, wir haben dort gerade eine Studie gemacht, dass die Unterschiede in den Sozialleistungen entweder gar keine signifikante Rolle spielen oder nur eine ganz geringe Rolle. Weil das Wichtigste ist im Prinzip der Zugang zum Arbeitsmarkt, Kinderbetreuung und Sprachkenntnisse. Das sind die Faktoren, die durchschlagen.
So Brücker im Deutschlandfunk. Denn knapp 2/3 der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen mit Kindern und im Regelfall alleinerziehend ohne Angehörige.
Wir beobachten, dass jetzt Länder wie Dänemark und die Niederlande, die eine gute Kinderbetreuung anbieten können, deutlich höhere Erwerbstätigenquoten erreichen. Das ist eine der Schlüsselfragen.
Vor diesem Hintergrund fordert der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey ein entschiedeneres Handeln der Bundesregierung in diesen Fragen ein.
Wir sollten allerdings auch dafür sorgen, dass der Rechtskreiswechsel wieder rückgängig gemacht wird, dass nicht vom ersten Tag weg Bürgergeld bezahlt wird.
Aber diesen weitergehenden Vorstoß, der auch von der FDP unterstützt wird, hat der Arbeitsminister Hubertus Heil im Deutschlandfunk als wenig hilfreich zurückgewiesen.
Sparen könnte der Bund, aber ist es richtig, bei solchen Fragen Länder und Kommunen alleine zu lassen und hilft es Menschen wirklich in Arbeit zu bringen? Ich sage, das ist nicht der richtige Weg.
Denn anders als Asylbewerber dürfen die Bezieher von Bürgergeld sofort in einen Job vermittelt werden.
Berichtet Volker Wintermer. Ist die Kritik am Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete also berechtigt oder braucht es andere Maßnahmen, um die mehr als 1 Million Ukrainer in Deutschland schnell auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels? Das ist Thema jetzt im Interview mit Alexandra Bienert. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen in Deutschland und wir haben sie kurz vor dieser Sendung erreicht. Meine erste Frage war an Frau Bienert. Wie nehmen Sie die Debatte um das Bürgergeld hier in Deutschland wahr?
Ich persönlich, wir alle kennen Ukrainerinnen und Ukrainer, die sehr gerne hier arbeiten möchten. Wir kennen auch Menschen, die bereits Arbeit gefunden haben. Und wir kennen keine, die nicht arbeiten möchten. Es geht ja auch um Würde bei der Frage der Arbeit.
Nun war das Bürgergeld ja zu Beginn des Krieges als schnelle Hilfe gedacht. Und jetzt ist es momentan so, dass immer noch rund 2/3 ihrer Landsleute hier in Deutschland im Bürgergeldbezug sind. Nur rund 27% der Ukrainer im arbeitsfähigen Alter haben zurzeit einen Sozialversicherungsbezug. Pflichtigen Job. Das ist ja nicht mal ein Drittel. Ist das zu wenig?
Ich würde sagen, dass es nicht zu wenig ist. Wir haben zum einen Menschen, die zu uns, der Krieg geht ja schon seit 2014, seit dem vollumfassenden Krieg, also seit 22, enorm traumatisiert gekommen sind. Ich habe hier jemanden von mir vorgestern gehabt, die Frau sagte mir, ich habe jetzt die Lampen aufgehangen, endlich mal, also 2 Jahre später, nachdem sie nach Deutschland kam. Wir haben Menschen hier, die von Bomben geflohen sind, die ihre Familien verloren haben und die erstmal sich in Sicherheit gebracht haben und die im Leben nie gedacht haben zu migrieren oder irgendwo ihr Leben neu mit 40 anzufangen. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich, dass diese Menschen hier jetzt schon Wurzeln schlagen und ankommen und natürlich sehr verstärkt nach Arbeit suchen, aber das nicht so einfach ist.
Da wollte ich gerade einhaken, wenn Sie sagen, die schlagen Wurzeln, würde doch gerade dazu gehören, dass man dann einen Job sucht und auch findet.
Ja, die Menschen lernen Deutsch, das wissen wir alle. Und was dann passiert, wir haben 2/3 von Menschen, die als Geflüchtete aus der Ukraine zu uns gekommen sind, die sehr gut qualifiziert sind. Sie haben alle studiert. Das heißt, sie möchten auch Arbeit in dem Beruf finden, in dem sie vielleicht in der Ukraine gearbeitet haben. Wenn ich eine promovierte Chemikerin habe, wie jetzt neulich aus dem Bundesland Brandenburg bei uns jemand zu Besuch war, möchte sie vielleicht nicht so gerne als Putzfrau arbeiten gehen. Und ich würde mich auch fragen, warum soll sie das machen? Bei uns brauchen wir doch Chemiker. Also wir haben Menschen, die schon arbeiten wollen und sich nach Arbeit umgucken, aber das System bremst die Arbeitsaufnahme leider auf.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, das System bremst die Geflüchteten aus?
Wir haben hier zum Beispiel Menschen, die im internationalen Handel tätig sein möchten. Ich nehme jetzt ein Beispiel, wir haben hier gerade eine Gruppe gehabt. Oder jemand, der sein Ingenieurdiplom hier auch anerkennen ließ. Und leider möchten die Arbeitgeber diese Menschen nicht ohne Sprachkenntnisse, ohne gute Sprachkenntnisse in die Arbeit nehmen, ohne C1. Das Jobcenter sagt aber, nö, es gibt jetzt keine Bewilligung für den Deutschkurs C1 mehr. Und so befinden wir uns in einem Kreis. Das ist das eine. Also die eine Seite ist, dass Menschen, die qualifiziert sind, einfach ihre Sprache brauchen. Weil während wir jetzt im Jobtober sagen, alle, die A2 haben, sollen jetzt sich nach Arbeit umgucken, werden wir im praktischen Bereich, wenn wir mit A2 versuchen werden, zum Beispiel auf Französisch ein Bewerbungsgespräch zu bestehen, werden wir das alle nicht schaffen, weil mit A2 kann man kein Bewerbungsgespräch bestehen. Das ist das eine. Die Sprachkenntnisse fehlen für die qualifizierte Arbeitsaufnahme. Die zweite Seite ist, nehmen wir mal andere Berufe, wie zum Beispiel Elektriker, wie Trockenbauer oder Lkw-Fahrer. Die bräuchten hier eine Weiterbildung. Diese Weiterbildung wäre nicht vom Jobcenter bezahlt, sondern von einem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt aber, ach nö, warum soll ich jetzt diese Weiterbildung bezahlen, wenn der Aufenthaltsstatus nur bis März 2025 geht? Und so befinden wir uns in einem Teufelskreis. Der Ausweg wäre, dass der Aufenthaltsstatus nicht immer nur um ein Jahr verlängert wird, sondern dass Menschen hier eine langfristige Perspektive haben. Das ist das eine. Die zweite Sache wäre, dass man die Berufe schneller anerkennen müsste. Und die dritte Seite, dass man die Arbeitgeber mehr unterstützen müsste.
Ein anderes Argument lautet ja, dass alle Schutzsuchenden in Deutschland gleich behandelt werden müssten. Und damit komme ich zu dem Punkt, dass es Forderungen gerade aus den Unionsparteien gibt, dass man Ukrainerinnen und Ukrainer unter das Asylbewerberleistungsgesetz nehmen soll und eben aus dem Bürgergeld rausnimmt. So, dieses Argument, alle Schutzsuchenden gleichstellen, auch um Ressentiments, die ja von einigen Parteien geschürt werden, gegen Ukrainerinnen und Ukrainer zu vermeiden. Ist das nicht ein nachvollziehbares Argument?
Ich würde sagen, dass alle Schutzsuchenden tatsächlich gleich behandelt werden sollen. Und das heißt nicht, dass die Ukrainerinnen jetzt schlechter behandelt werden sollen als vorher, sondern dass die Asylsuchenden besser behandelt werden sollen. Ich habe jetzt mir mal die Studie von Minor angeguckt.
Ja, Moment, das würde ja heißen, Frau Bienert, oder im Umkehrschluss geht ja jetzt die Frage darum, ob man statt im Bürgergeldbezug auch ukrainische geflüchtete Menschen in das Asylbewerberleistungsgesetz aufnimmt. Das ist ja der Diskussionspunkt jetzt. Wie stehen Sie dazu?
Die Asylsuchenden sollten besser behandelt werden und nicht umgekehrt. Ich wollte Ihnen gerade eine Studie zitieren. Die Studie sagt, dass durchschnittlich verdienen Menschen aus der Ukraine, ich sage jetzt hier den mittleren Gehalt, im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten aus EU-Staaten 17 Euro weniger und im Vergleich zu Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, 700 Euro weniger. Und tatsächlich verdienen sie 407 Euro mehr als Personen aus anderen Asylherkunftsländern. Und ich sage, wir müssen uns da ein bisschen angleichen und nicht eher Ukrainerinnen schlecht behandeln lassen.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf andere mögliche Gründe gucken dafür, dass verhältnismäßig viele Ukrainer im Bürgergeld bisher drin bleiben. Zum Beispiel die fehlende Kinderbetreuung, die es Alleinerziehenden unmöglich macht, einen Job aufzunehmen. Oder auch die Tatsache, dass viele ältere Menschen aus ihrer Heimat hier nach Deutschland hergeflüchtet sind und auch Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Welche gravierende Rolle spielt das?
Wir können es uns so vorstellen, dass eine Frau, zum Beispiel eine Frau, die Mutter ist und in der Ukraine in einer intakten Familie lebte, hier plötzlich dann eine alleinerziehende Frau ist, die ihre Mutterrolle alleine erfüllt und nicht mehr ihren Partner an ihrer Seite hat. Ich glaube, das können wir alle uns sehr gut vorstellen, was das heißt, wenn da an Kinderbetreuung mangelt. Das heißt, es macht die Arbeitsmarktintegration noch komplizierter, als es ist. Und bei dem Ist-Stand, das haben wir uns gerade angeguckt, wir haben traumatisierte Menschen, die haben fehlende Sprachkenntnisse und wir haben das leider gute, aber zu komplizierte System, was wir haben, was die Arbeitsaufnahme bremst. Bei den älteren Menschen höre ich leider, dass wenn sie zum Beispiel eine Weiterbildung brauchen, bekommen sie etwas Ähnliches gesagt. Warum sollen sie jetzt eine Weiterbildung bezahlt bekommen, wenn sie dann ganz bald in Ruhestand ganz theoretisch gehen würden, sodass sie auch eine große Schwierigkeit haben, eine Arbeitsaufnahme.
Die Einschätzung von Alexandra Bienert, Vorstandsvorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen in Deutschland. Und damit blicken wir nach Brüssel. Dort haben heute die 27 EU-Staaten ein 14. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Klaus Remme berichtet.
Die politische Einigung auf das 14. Sanktionspaket gegen Russland gelang Ende vergangener Woche. Heute wurde es durch die Außenminister formal beschlossen. Es scheint immer schwieriger zu werden, einen politischen Konsens für weitere Maßnahmen zu finden. Dennoch meinte Österreichs Außenminister Schallenberg heute Morgen in Luxemburg:
Ich gebe zu, dass wir natürlich die großen Schüsse schon längst gesetzt haben und dass es jetzt mehr darum geht, um Arrondierungen, Lückenschließungen. Aber ich glaube, man sollte es nicht kleinreden.
Dass Handelssanktionen der EU im großen Stil umgangen werden, offenbaren Daten zum Export von Waren etwa nach Kasachstan, Kirgisistan oder der Türkei. Ziel des aktuellen Pakets war es ursprünglich, den Reexport von Waren aus der EU über Drittländer nach Russland durch eine erweiterte No-Russia-Klausel in Lieferverträgen einzuschränken. Deutschland argumentierte gegen eine solche Klausel und machte Probleme bei der Überprüfung und einen allzu hohen Verwaltungsaufwand geltend. Übrig blieb ein entsprechender Prüfauftrag an die EU-Kommission. Länder wie Estland hätten sicher mehr gewollt, doch der estnische Außenminister Tachkna wollte kein anderes Land direkt kritisieren. Wichtig sei der aktuelle Konsens.
I'm not going to criticize one or the other member state. Important is that finally we found this consensus.
Erstmals geht die EU gegen das russische Flüssiggasgeschäft vor. Noch gibt es kein allgemeines EU-Importverbot. Einige Länder sind immer noch auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Doch sollen Häfen in der EU nicht länger für den Weiterexport in Drittstaaten genutzt werden können. Das betraf im vergangenen Jahr etwa 5 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas. Auch die Listung von 27 Schiffen ist eine Premiere. Sie dürfen keine EU-Häfen mehr anlaufen oder EU-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, etwa weil sie als Teil der russischen Tankerflotte versucht haben sollen, den von den G7-Staaten vereinbarten Ölpreisdeckel zu unterlaufen. Für sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, gibt es neue Exportbeschränkungen und zusätzliche 47 Organisationen und 67 Einzelpersonen werden mit Vermögens- und Einreisesperren belegt. Diese individuelle Sanktionsliste weist inzwischen rund 2200 Einträge auf. Die Außenminister in Luxemburg wollen darüber hinaus bisher von Ungarn blockierte Hilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für die Ukraine auf den Weg bringen. Es handelt sich um Gewinne aus in der EU eingefrorenen Milliarden der russischen Zentralbank. Wir haben längst entschieden, die Mittel für Militärhilfe zu nutzen. Das Geld kommt in der kommenden Woche. Ich kann das ja nicht einfach in die Tasche stecken, so Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte heute.
The money will come next week. And I cannot have this money in my pocket. And this money is for military support to Ukraine.
Durch indirekte Hilfe über einzelne Mitgliedsländer soll das Veto Ungarns diesmal umgangen werden. Doch Viktor Orbán blockiert weitere Milliarden für Kiew. Kein gutes Vorzeichen für die in einer Woche beginnende EU-Ratspräsidentschaft Ungarns. Außenminister Schallenberg aus Wien warnte heute vorsorglich.
Wie jede Präsidentschaft ist auch die ungarische Präsidentschaft dazu aufgerufen, hier diese Position eines neutralen Maklers einzunehmen, der versucht, Beschlüsse zustande zu bringen und nicht solche zu blockieren.
Der österreichische Außenminister war das zum Schluss im Beitrag von Klaus Rimmer aus Brüssel. Wir kommen damit um 23.31 Uhr zu allem Wichtigen dieses Tages in Kurzform und blicken da zunächst ans Landgericht Halle. Dort hat heute der zweite Prozess wegen einer verbotenen Nazi-Parole gegen Thüringens AfD-Chef Björn Höcke begonnen. Theo Lies.
Schon der Prozessauftakt war ungewöhnlich, denn auf Höckes ausdrücklichen Wunsch mussten die Fotografen und Kameramänner noch vor seinem Betreten den Gerichtssaal verlassen. Was dann aber kam, war in großen Teilen voraussehbar, denn die Verteidigung eröffnete zunächst mit einer Reihe von Anträgen die Verhandlung. Die reichten von Befangenheit des Richters bis zur angezweifelten Zuständigkeit des Gerichts. Die Anträge wurden alle als unbegründet zurückgewiesen. Wie schon bei dem Prozess im April geht es um die Verwendung verfassungsfeindlicher Parolen, diesmal mit dem besonderen Aspekt, da Höcke von seiner bevorstehenden Anklage wusste und diese auch rhetorisch einbrachte. Vor Gericht bezeichnete sich Höcke auch diesmal als unschuldig, da er prinzipiell nicht davon ausgehe, dass die von ihm verwandten Aussagen zwingend mit der SA zu verbinden seien. Björn Höcke wurde im April bereits wegen des gleichen Vorwurfs zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für den aktuellen Prozess ist die Beweisaufnahme aber noch nicht abgeschlossen. Die Verteidigung hat mit einem Historiker von der Hallischen Universität einen weiteren Zeugen angekündigt, der aber soll erst am nächsten Prozesstag aussagen. Der steht am Mittwoch auf dem Plan, dann soll auch das Urteil gesprochen werden.
Und bevor wir gleich auf den Tag der Industrie in Berlin heute blicken, zunächst ein Stimmungsbericht von der Börse mit Konstantin Röse.
Wann ist die Wirtschaftsflaute endlich vorbei? Neue Hinweise gab es darauf an der Börse heute vom IFO-Geschäftsklima. Monatlich werden hier die deutschen Chefetagen befragt. Im Juni hat sich die Stimmung jedoch überraschend verschlechtert. Volkswirte sprechen von einem Warnsignal. Die Konjunktur nehme nicht an Fahrt auf. Das liegt laut Experten unter anderem an fehlenden Aufträgen, an einem schwachen Konsum und an der Politik. Das kritisierte heute besonders der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Russwurm. Er fordert mehr Investitionen und ein entschlossenes Handeln der Regierung. Bundeskanzler Scholz versprach mehr Tempo und stellte Entlastungen für die Wirtschaft in Aussicht, etwa bei Abschreibungen. An der Börse warten viele noch auf einen Masterplan. Überzeugt hat dagegen Kunststoffkonzern Covestro. Der DAX-Konzern aus Leverkusen könnte vom arabischen Ölriesen ADNOC gekauft werden. Offiziell sind heute Übernahmegespräche gestartet. ADNOC ist bereit, knapp 12 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen. Papiere von Covestro sprangen deshalb mehr als 5% nach oben. Nach oben ging es auch für Aktien von Siemens Energy. ebenfalls ein Golfstaat, nämlich Saudi-Arabien, will in Deutschland investieren. Es geht um einen Großauftrag über Gas- und Dampfturbinenkraftwerke mit einem Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro. Papiere von Siemens Energy gewannen rund 4% hinzu. Und das half auch dem DAX. Das Börsenbarometer schloss mit 18.326 Punkten, ein Plus von 1%.
Ja, und wir haben ihn eben schon gehört im Zitat, Siegfried Russwurm, den BDI-Präsidenten. Er hat heute auch in Richtung Ampelregierung gesagt, zwei, Zitat, verlorene Jahre für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das also wirft der BDI-Präsident der Bundesregierung vor beim Branchentreffen des Verbandes heute in Berlin. Und der Kanzler konterte. Olaf Scholz sprach von sogenannten Turnaround-Jahren und warnte davor, den Standort schlecht zu reden. Nun sind Sie heute beide aufeinander getroffen und wie dieser Tag der Industrie verlaufen ist, schildert Nadine Lindner.
Das Wachstum schwach, das Verhältnis zur Regierung kühl. Mit Spannung wurde deshalb der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Tag der deutschen Industrie des BDI in Berlin erwartet. Scholz' Botschaften waren versöhnlich. Er betonte gleich zu Beginn Gemeinsamkeiten, zum Beispiel beim Thema Wirtschaftswachstum.
Wachstum kann uns davor schützen, dass es immer nur um die Verteilung des gleichen Kuchens geht. Zusammenhalt in polarisierten Welten, darum geht es auf drei verschiedenen, aber natürlich sehr miteinander verbundenen Ebenen. Global, in Europa und in Deutschland.
Scholz ging auch auf den schwelenden Handelsstreit mit China ein. Ein Thema, das am Tag der Industrie viele Redner bewegte.
Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen. Idealerweise mit einvernehmlichen Lösungen.
Im Streit um subventionierte chinesische E-Autos sollen Zölle von zusätzlich bis zu 38,1% nach bisheriger Planung der EU ab dem 4. Juli erhoben werden. Am Wochenende hatte China Gesprächsbereitschaft gezeigt. Im Vorfeld hatte BDI-Chef Siegfried Russwurm von einem guten Zeichen gesprochen. Es sei positiv, dass beide Seiten wieder miteinander sprechen würden. Deutschland mache 40% seines Geschäfts mit dem Export von Gütern, so der BDI-Chef. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, der erst in der Nacht von seiner Asienreise zurückgekehrt war, warnte in seiner Rede am Nachmittag eindringlich vor Protektionismus.
Würde also diese Frage über Ausgleichszölle wirklich zu einem Zollkrieg führen? Es würden am Ende alle verlieren.
Stattdessen müsse Europa auf Technologieführerschaft setzen, so Habeck. Federführend in der Handelspolitik ist nicht Deutschland, sondern die EU-Kommission. An die formulierte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede mehrere Forderungen. Bei der neuen EU-Kommission werde Deutschland für mehr Freihandelsabkommen, leichtere nationale Ratifizierung, Bürokratieabbau und mehr Wettbewerbsfähigkeit werben. Im Rahmen der nationalen Ebene kündigte Scholz an, dass auch mit dem kommenden Bundeshaushalt 2025 investiert werde. Die Bundesregierung will bis zum 3. Juli Eckpunkte vorlegen, noch liegen die Vorstellungen der Ampel allerdings weit auseinander. Scholz versprach zudem beim Tag der Industrie, dass ein geplantes Wachstumspaket Anreize schaffen solle, um länger zu arbeiten.
Informationen von Nadine Lindner. Wir haben es gerade schon gehört. Die Ampelkoalitionäre verweisen also auf den 3. Juli. Bis dahin sollte alles klar Schiff sein für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr. Nur die Uhr läuft und momentan wirken die Fronten eher verhärtet zwischen SPD, FDP und den Grünen. Und Olaf Scholz bekommt jetzt nach dem desaströsen Europawahlergebnis noch mehr Druck aus den eigenen Reihen. Die Partei Linke in der SPD pocht auf ein Mitgliederbegehren. Aus Berlin, Frank Kapellan.
Die Parteispitze sucht noch nach Wegen, um den Handlungsspielraum des Kanzlers bei den Haushaltsberatungen nicht über Gebühr einzuschränken. Der Generalsekretär muss sich noch einmal über den Text des Mitgliederbegehrens beugen. Kevin Kühnert soll bis zum kommenden Montag klären, ob die Abstimmung überhaupt zulässig ist. Schließlich wollen linke Sozialdemokraten jegliche Kürzungen im Sozialbereich verhindern. Parteichefin Saskia Esken kündigt nun an,
dass wir jetzt prüfen wollen, ob diese Abstimmungsfrage, die den Bundeshaushalt 2025 ja berührt, zulässig ist. Sie muss ja den Vorgaben des SPD-Organisationsstatuts auch entsprechen.
Unsere Demokratie nicht wegkürzen, in unsere Zukunft investieren, so soll das Mitgliederbegehren überschrieben werden. Wird es zugelassen, müssen 20% der etwa 365.000 SPD-Mitglieder innerhalb von drei Monaten Monaten dem Ansinnen zustimmen. Danach wäre der Vorstand gefordert, die Regierungspolitik gewissermaßen auf Linie zu bringen. Erik von Malotki, Co-Chef des Forums Demokratische Linke in der SPD, ist Mitinitiator. Er will dem Kanzler, unterstützt von den Jusos und der Senioren-AG, Beine machen. Im Deutschlandfunk stellt der Bundestagsabgeordnete aus Greifswald klar:
Aus unserer Sicht sind die roten Linien, dass wir in den sozialdemokratischen Kernbereichen Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie, Bildung und Demokratie nicht sparen. Mein Problem ist eigentlich, dass wir als Regierung extrem Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir in für die Bevölkerung sehr wichtigen Bereichen kürzen und gleichzeitig sozusagen natürlich die Ukraine unterstützen. Und das wird von den Populisten gegeneinander ausgespielt.
Gegenüber der ARD hatte Olaf Scholz gestern allerdings deutlich gemacht, dass die Haushaltsbeschlüsse nicht von den SPD-Mitgliedern bestimmt werden können.
Über den Bundeshaushalt wird ja laut dem Grundgesetz im Bundestag entschieden. Und das ist auch der richtige Ort, solche Debatten zu führen. Aber es ist ja schon wiederholt von mir sehr klar gesagt worden, wir werden den Sozialstaat verteidigen und wir werden ihn auch entwickeln.
Druck bekommt der Kanzler aber auch von 30 jungen FDP-Abgeordneten, die mit dem Bruch der Ampelkoalition drohen, falls es zu einer von Sozialdemokraten geforderten Aufweichung der Schuldenbremse kommen sollte. Und so unterstreicht auch der FDP-Parteivorsitzende Finanzminister Christian Lindner, dass am Sparkurs nicht zu rütteln ist.
Ich empfehle einfach, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Und die junge Gruppe der FDP hat vollkommen recht. Wir müssen investieren, wir müssen mehr tun für die Bildung, aber eben durch Prioritätensetzung, nicht durch Schulden, denn das würde die Jungen ja belasten.
Eine Brücke könnte Lindner allerdings über eine sogenannte Notlage eröffnet werden. Unvorhergesehene Kosten für die Unterstützung der Ukraine könnten dazu führen, dass die grundgesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse für solche Ausgaben außer Kraft gesetzt werden könnte. SPD-Chefin Esken hält es für denkbar,
dass wir eine Belastung unserer finanziellen Möglichkeiten durch den Ukraine-Krieg feststellen, die uns so sehr die Hände bindet, dass wir Einschränkungen vornehmen müssten, die wir nicht gewillt sind vorzunehmen, weil sie eben die Bevölkerung in Deutschland in höchstem Maße treffen würden.
Eine solche Notlage müsste jedoch gut begründet werden. Ansonsten droht neuer Ärger mit dem Verfassungsgericht in Karlsruhe.
Mithilfe sogenannter Cum-Ex-Geschäfte bekamen Finanzakteure jahrelang Steuern erstattet, die gar nicht gezahlt worden waren. Aktien mit und ohne Cum und Ex, Dividendenanspruch, wurden in einem Verwirrspiel geradezu hin und her geschoben. Dem Staat entstand dadurch ein zweistelliger Milliardenschaden. Die Hochphase dieser Geschäfte war in den Jahren 2006 bis 2011, aber erst 10 Jahre später wertete der Bundesgerichtshof im Jahr 2021 Cum-Ex als Straftat. Heute wurde in Bonn einer der prominentesten Cum-Ex-Prozesse eingestellt. Warum, berichtet Jochen Helgers.
Die Entscheidung war nur noch Formsache, da der Angeklagte wegen seines hohen Alters voraussichtlich nicht mehr lange verhandlungsfähig sein wird, wird das Verfahren gegen Christian Olearius eingestellt. Die Kosten trägt die Staatskasse, sagte die Richterin am Mittag. Für den nur 45 Minuten verhandlungsfähigen Olearius endet damit heute das Strafverfahren, das aufsehenerregend im September vergangenen Jahres begonnen hatte. Der ehemalige Chefbankier der Warburg Bank galt als eine der Schlüsselfiguren des Cum-Ex-Steuerkarussells. Kurz vor Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung äußerte sich der Angeklagte vor Gericht noch einmal ausführlich. Manchmal nach Luft ringend und mit schwerer Stimme hielt Christian Olearius ein Plädoyer in eigener Sache. Er sei unschuldig, er habe weder wissentlich noch unwissentlich Steuern hinterzogen. Es lag mir fern, den Staat zu schädigen, sagte der 82-Jährige wörtlich. Zahlreiche Beweise hätten seine Unschuld belegt. Geklärt werden kann das jetzt nicht mehr, sagt Gerichtssprecherin Gerlind Keller.
Die Kammer hatte ein Einstellungsurteil verkündet. Das heißt, das Verfahren, was jetzt die Schuld oder eine Unschuld des Angeklagten hätte feststellen können, wird es nicht geben. Das Verfahren ist beendet aufgrund eines Verfahrenshindernisses. Die Kammer hat hier gutachterlich selbstverständlich beraten, festgestellt, dass der Angeklagte dauerhaft verhandlungsunfähig ist.
Die Staatsanwaltschaft hatte das ganz anders gesehen und ihn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung angeklagt. Der Schaden 280 Millionen Euro. So hatte es die Staatsanwaltschaft ausgerechnet. 43 Millionen Euro wollte sie von Olearius zurückhaben. So viel sei sein Anteil. Das sei aber noch nicht zu Ende ermittelt, rügte das Gericht die ermittelnden Staatsanwälte und lehnte den Antrag vorläufig ab. Wäre das Verfahren fortgesetzt worden, es hätte unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch genommen, so Gernend Keller.
Gutachterlich beraten hat die Kammer festgestellt, dass der Angeklagte hier täglich für maximal 45 Minuten hätte verhandeln können. Dann hat die Kammer nach ständiger Rechtsprechung erforderlich eine Interessensabwägung angestellt. Das heißt, wie viele Tage hätte es gebraucht, um dieses Verfahren ordnungsgemäß zusammen durchzuführen, zu beenden? Und dabei ist sie auf mehr als 3 Jahre Verfahrensdauer gekommen.
Justizbeobachter sehen die Bemühungen der Staatsanwälte mittlerweile eher kritisch. Die Ermittlungen rund um den vermutlich größten Steuerraub der Nachkriegsgeschichte laufen seit gut 10 Jahren. Allein in Köln sprechen die Ermittler von mehr als 1.700 Beschuldigten. Abgeschlossen sind rund 20 Verfahren.
Informationen von Jochen Hilgers. Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft. Und dazu hat jetzt alle Nachrichten und Neuigkeiten Benedikt Kaninski aus unserer Sportredaktion.
Ja, das war bei dieser Fußball-Europameisterschaft mal wieder ein Abend, der sicherlich ziemlich viele Nerven gekostet hat. Und dafür sorgten vor allem die Italiener, die lange Zeit einem Rückstand hinterherliefen und am Ende dann doch noch jubeln durften. Martina Knief berichtet.
Der Titelverteidiger taumelte bis zum letzten Angriff. Die Italiener fielen aber nicht, denn mit dem letzten Angriff erzielte der eingewechselte Zaccani das 1:1 gegen Kroatien. Und das reicht den Italienern für das Achtelfinale. Tief enttäuscht die Kroaten, die durch Luka Modric in der 55. Minute mit 1:0 in Führung gingen, dieses 1:0 und den möglichen Achtelfinaleinzug über die Zeit retten wollten. Das gelang aber nicht, weil eben in der 8. Minute der Nachspielzeit die Italiener mit einem tollen Angriff, haben sie fast das ganze Spiel nicht gezeigt, das 1:1 erzielten. Italien ist als Titelverteidiger damit im Achtelfinale. Die Kroaten werden mit 2 Punkten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu einem der besten Gruppendritten gehören. Italien spielt im Achtelfinale am kommenden Samstag um 18 Uhr in Berlin gegen die Schweiz.
Die Italiener schaffen es also doch noch ins Achtelfinale. Deutschlandfunk EM-Reporter Tommy Wheeler war heute Abend in Leipzig beim Spiel Kroatien gegen Italien für uns vor Ort. Ihn habe ich nach dem Spiel gefragt, ob die Italiener aus seiner Sicht nach dem Last-Minute-Tor heute zum 1:1 verdient ins Achtelfinale einziehen.
Wenn man denkt, dass die Italiener schon häufig solche Spiele zu ihren Gunsten entschieden haben, mit dem minimalen Aufwand in Anführungsstrichen, also Italian Style, sage ich jetzt einfach mal auf Englisch, dann kann man sagen, dass es am Ende vielleicht doch ein verdientes Unentschieden war. 90+8 ist natürlich irgendwie glücklich und Pech für die Kroaten. Ich wollte zu dem Zeitpunkt schon sagen, die Kroaten haben Luka Modric, der ja das 1:0 gemacht hat, irgendwann so rund um die 60. in einer Aktion im Anschluss an den Elfmeter, den ja Donnarumma von Modric gehalten hatte. War heute das letzte Spiel für den kroatischen Kapitän. Aber die Italiener haben in einer Phase danach, 20, 25 Minuten, die Kroaten so dermaßen in die eigene Hälfte gepresst, mehrere Chancen herausgearbeitet, sodass man dann mit der wirklich buchstäblich letzten Aktion, 8. Minute der Nachspielzeit, es war Riccardo Calafiori, der für mich auch beste Italiener, einmal mehr mit der Vorlage auf den eingewechselten Mattia Zaccagni und der trifft den Ball optimal und er geht ins Tor zum 1:1. Damit die Italiener also doch noch im Achtelfinale als Gruppenzweiter dieser Gruppe hinter Spanien und die Kroaten, die bleiben auf der Strecke.
Beim Spiel zwischen Kroatien und Albanien gab es ja auch nationalistische Gesänge und Ausfälle von Seiten der Fans. Wie haben Sie denn heute die Stimmung in Leipzig erlebt?
Also war auf jeden Fall wieder sehr emotional. So ist es ja immer, wenn die Kroaten spielen. Es waren Pyros zu sehen im Stadion, auch vor dem ersten Tor schon für Kroatien. Wurde immer wieder, sage ich einmal, etwas angezündet, was ja eigentlich in internationalen Stadien und auch in der Bundesliga verboten ist. Dann gab es zum Teil auch Auseinandersetzungen, wie ich gerade hier erfahren habe, nach Spielende zwischen Hooligans, sowohl kroatischen als auch italienischen, müssen sowohl um die 100 gewesen sein, die die Polizei dann vor dem Stadion irgendwie versucht hat, auseinanderzutreiben. Also es war schon eine gewisse, sage ich mal, Anspannung auch zu spüren bei den Kroaten, die ich dort auch direkt vor mir im Stadion hatte. Es war ungefähr von dem Gewicht her, würde ich sagen, gleich verteilt, was die blauen und die Schachbrettmuster der Kroaten anging. Im Publikum. Also es war nicht unbedingt eine so friedliche Atmosphäre. Es gab immer wieder so kleine Zwischenfälle im Stadion zum Teil und dann halt, wie gesagt, auch noch vor dem Stadion nach dem Spiel.
Vielen Dank an Deutschlandfunk-EM-Reporter Tommy Wheeler für diese Einschätzungen aus Leipzig und alle Hintergründe zu dieser Europameisterschaft, die er beobachtet. Im Parallelspiel konnten es die Spanier, die sich mit 2 Siegen schon vorher ins Achtelfinale gespielt hatten, etwas ruhiger angehen lassen. Auch in der Startelf wurde erst einmal rotiert. Trotzdem war es zumindest mit Blick auf das Ergebnis ein relativ knappes Spiel. Jan Wochner war dabei.
Das war ein überzeugender Auftritt von EM-Titelkandidat Spanien und das trotz 10 Wechseln in der Startelf. Das schon vor dem Spiel als Gruppensieger feststehende Spanien überzeugte auch mit der Reserve. Spielte vor allem in der ersten Hälfte sehr zwingend und torgefährlich und traf schon nach 13 Minuten durch Ferran Torres. Der Mann vom FC Barcelona vollendete eine Vorlage des Leipzigers Dani Olmo mit einem platzierten Schuss an den Innenpfosten. Albanien vor allem in der ersten Hälfte überfordert, auch mit Spaniens B-11 in der zweiten Hälfte. Versuchte Albanien noch einmal alles, kam auch zu einer Drangphase und Torchancen, war aber letztlich der verdiente Verlierer und beendet die Vorrundengruppe B als Gruppenletzter, ist damit sicher ausgeschieden. Spanien dagegen mit 3 Siegen in 3 Vorrundenspielen festigt seinen Ruf als EM-Titel-Topfavorit.
Die Spanier also im Achtelfinale, Albanien ist raus und die Spanier damit auch weiterhin in der Favoritenrolle bei diesem Turnier. Die deutsche Mannschaft kann morgen Abend in Ruhe dabei zuschauen, wenn sich entscheidet, wer ihr Achtelfinalgegner wird. Im Rennen sind noch England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Beim 1:1 gegen die Schweiz gestern Abend zeigte Niklas Füllkrug eindrucksvoll seine Abschlussqualität. Der Erfolg kam in dem Fall allerdings im Duo, weiß Anne von Eickels.
Die Welt der Rollenspieler ist eine besondere. Sie tauschen ihr Alltagsleben ein gegen einen Kosmos der Fantasie. Einfach mal eine andere Rolle spielen. Und vor den Mikrofonen der Journalisten in den stickigen Katakomben des Frankfurter Stadions durchlebt David Raum den perfekten Rollentausch nochmal. Von der EM-Routine auf der Ersatzbank zu einem magischen Moment auf dem Platz.
Ich lege mir vor, ich weiß, Fülle läuft ein, ich bringe das Ding scharf und ich hatte meinen ersten Turniermoment. Ich konnte meine Rolle umsetzen, ich konnte der Mannschaft was geben, wenn ich auf den Platz kam. Genau das hatte ich mir vorgenommen und deswegen bin ich auch glücklich.
In der deutschen Mannschaft besetzt jeder seine Rolle, die Julian Nagelsmann festgelegt und mit den Spielern besprochen hat. Es gibt zum Beispiel die Rolle des Herausforderers. Und beim 1:1 gegen die Schweiz spielten Niklas Füllkrug und David Raum genau diese perfekt.
Alle feiern David und auch Fülle in der Kabine. Das ist schon ein sehr besonderer Geist und den müssen sich bewahren. Das ist was Besonderes, was dann auch viel auslösen kann.
Das Trainerteam um Julian Nagelsmann und Sandro Wagner erwartet, dass die Spieler ihre Rollen im Team annehmen. Das schafft Transparenz, Klarheit und damit Ruhe in der Mannschaft, ohne Neid und Enttäuschungen. David Raum lebt seine Joker-Rolle.
Schon vor dem Spiel kam Sandro zu mir und meinte, kann sein, dass ich heute meine ersten Minuten kriege. Ich glaube, meine genauen Wortlaute waren, Sandro, ist es mir piep egal, wo ich reinkomme, wie ich reinkomme. Ich will auf den Platz.
Das Team steht dabei über allem, immer.
Wir geben alle unser Bestes, wir hauen uns im Training rein. Und heute sieht man auch, wenn die Einwechselspieler reinkommen, kann es auch einen Unterschied machen.
Bisher funktioniert das Rollenprinzip, das sich Julian Nagelsmann vom Weltmeistertrainer der deutschen Basketballer Gordon Herbert abgeschaut hat. Die Mannschaft hat das Rollenspiel verinnerlicht, bestätigt Robert Andrich nach dem 1:1 gegen die Schweiz.
Das sind alles so Situationen, die uns extrem gut tun, dass es von der Bank auch Entscheidungen gibt. Und ich glaube, man hat gesehen, wie wir uns alle gefreut haben als Mannschaft.
In der besonderen Welt der Rollenspieler kennt jeder seine Rolle, lebt diese im Spiel, als wäre es Alltag. Denn erst dann ist das Spiel perfekt und aus Routinen werden magische Momente.
Anne von Eickels berichtet und die deutsche Mannschaft kann sich also in Ruhe jetzt langsam schon aufs Achtelfinale einstellen. Soweit EM aktuell dann für diesen Moment. Alle Hintergründe zum Nachhören und Nachlesen gibt es auch in der Deutschlandfunk-App oder auf dlf.de/sport oder morgen früh wieder hier im Programm.
Vielen Dank, Benedikt Kaninski. Wir haben jetzt noch den Blick in die Zeitungen von morgen für Sie. Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Cengiz Ünal, präsentiert von Ralf Spengler.
Kommentiert wird der Vorstoß mehrerer Bundestagsabgeordneter für eine neue Gesetzesinitiative zur Reform der Organspende. Mehr als 8000 Menschen warten auf ein Spenderorgan, schreibt die Volksstimme aus Magdeburg. Die Widerspruchslösung steht 4 Jahre nach ihrem Scheitern wieder auf der parlamentarischen Agenda. Sie bedeutet Zustimmung zur Organspende, wenn kein ausdrücklicher Widerspruch des Betreffenden vorliegt. Dieses denkbar einfache, vernünftige Verfahren könnte zig Menschenleben retten. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg unterstreicht: Selbst wer mit Skepsis auf die Erfolge der Transplantationsmedizin blickt, wird einräumen müssen, dass das derzeitige System krankt. Den Notstand hierzulande lindern unter anderem gespendete Organe aus Ländern, wo die Widerspruchslösung längst gilt. Die Widerspruchslösung ist ethisch falsch, entgegnet der Reutlinger Generalanzeiger. Denn wer sich nicht äußert, wird automatisch zum Spender. Der Eingriff des Staates wäre ein Übergriff auf die Bürger. Es gilt das Recht des Einzelnen auf Selbstbestimmung, zu Lebzeiten wie nach dem Tod. Die Entscheidung ist zu individuell und zu komplex, als dass Fremde sie per Mehrheitsbeschluss treffen könnten. Auch die Neue Osnabrücker Zeitung findet, dass die Widerspruchslösung kein legitimer Weg sei, weil sie auf einer zynischen Überlegung beruhe. Je mehr Menschen von dem Thema gar nichts mitbekommen und daher auch nicht ahnen, dass man ihnen im Falle eines Hirntodes womöglich ein Organ entnimmt, desto erfolgreicher ist sie. Anders gesagt, es geht darum, die Leute zu übertölpeln. Das Cum-Ex-Verfahren gegen den früheren Bankier Olearius ist eingestellt worden. Grund dafür sei die angeschlagene Gesundheit des 82-Jährigen. Für die Ludwigsburger Kreiszeitung ist das eine ärgerliche Blamage des Rechtsstaats. Seit gut 10 Jahren laufen die Ermittlungen. Die Materie ist kompliziert und es gibt nur wenige Ermittler, die sie durchschauen. Dennoch entsteht für die Öffentlichkeit wieder einmal das ungute Gefühl, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Dabei wollte die Staatsanwaltschaft genau das vermeiden. Sie beschuldigt 1700 Personen und rechnet damit, dass es 15 Jahre dauern wird, bis alle Verfahren abgearbeitet sind. Es werden noch viele Akten ergebnislos geschlossen. Die Süddeutsche Zeitung moniert: Das ist ein Irrwitz, der auch dem Irrsinn in vielen Ermittlungsbehörden geschuldet ist. Was dort zählt, ist vor allem die Statistik. Viele Fälle schnell lösen zu können, bringt bei der Bewertung der Arbeit viele Punkte. Das fördert die zügige Aufarbeitung kleiner und kleinster Delikte, aber nicht die Aufklärung großer Skandale.
Und damit geht das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk zu Ende. Nach uns die Nachrichten. Ab 0.05 Uhr beginnt dann unsere Radionacht mit der Sendung Fazit. Da hören Sie alles über die Kultur vom Tage. Dann mit meiner Kollegin Vivian Perkovic. Am Mikrofon wünscht Ihnen eine gute Nacht. Barbara Schmidt-Matern.